Im Großen und Ganzen war das ein, also auf jeden Fall ein positives Erlebnis. Ich bin echt sehr erfüllt, total fertig natürlich, aber sehr erfüllt nach Hause. Habe auch gemerkt, wo meine Stärken liegen. Ja. Und das ist es ja oft auch, ne? Ja.
Hey und herzlich willkommen bei Leben tut gut. Das ist dein Podcast über die Dinge im Leben, die uns gut tun, aber auch über die kleinen Schmerzen, die diese Dinge begleiten und die uns häufig ehrlicherweise auch wieder zurück auf den Boden holen. Ich bin Falk und ich bin kein weiser alter Mann, ich bin kein Life-Coach und erst recht nicht dein Therapeut. Aber ich bin, wenn du magst, dein Kumpel, der sich im Hoodie zu dir setzt und mit dir gemeinsam in den Spiegel und über den Tellerrand schaut. Und auf diesen gemeinsamen Weg freue ich mich. Herzlich willkommen und viel Spaß in der heutigen Sendung. Herzlich willkommen bei Leben tut gut. Ich habe dich jetzt überfallen, Verzeihung. Wir quatschen seit einer Stunde und ich habe sie jetzt einfach in die Aufnahme reingerissen. Das ist die Rachel. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil wir haben das Video noch an, können wir gerne machen. Aber ich muss aufpassen, nicht zu kommunizieren, als wenn alle dich sehen würden.
Oh ja, da müssen wir dran denken, das stimmt.
Genau, und das ist auch so, dass man manchmal so eine Hand hebt oder irgendwas. Ne? Ich habe dich jetzt auch relativ schmal, also ich sehe vielleicht deine Hände nicht, deswegen lass uns sprechen und nicht zeigen, genau. Herzlich willkommen bei Leben tut gut.
Hallo, liebe Rachel. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Rachel ist, man fängt eigentlich nicht so an, ne? Ich schon gar nicht, ich mache es heute trotzdem. Rachel ist Lehrerin, eigentlich. Wir haben gerade aber auch so ein bisschen gehört, dass sie sich in anderen Bereichen umschaut. Das bleibt neblig, erstmal zumindest. Rachel wohnt in Dänemark. Mhm. Und wie wir vielleicht in den letzten Tagen und Wochen gehört haben, gehört Dänemark zu einem der glücklichsten Länder der Welt. Oder zumindest die Einwohner Dänemarks. Ich finde es total spannend, mit Rachel genau über dieses Thema zu sprechen. Und selbstverständlich, das muss ich zu Eingang noch sagen, ist nicht alles Gold, was glänzt, und selbstverständlich ist das Glück auch nur so eine relative Größe und Ordnung. Aber wir haben uns privat schon ganz viel darüber ausgetauscht und finden immer wieder auch die dunklen Seiten, die hatten wir heute Morgen auch schon. Aber im Großen und Ganzen haben die Dänen dann doch geschafft, in vielen Punkten einfach gut mit den Dingen umzugehen. Und deswegen haben Rachel und ich uns zusammengerauft und gesagt, wir müssen unbedingt mal schauen, dass wir zusammen eine Sendung machen oder zwei oder drei oder vier. Und heute würde ich gerne euch die Rachel vorstellen. Vielleicht macht sich sogar selber, schauen wir mal. Und würde die Rachel gerade noch bitten oder gleich noch bitten, uns ein bisschen was zum Thema Hüge zu erzählen. Weil das ja nur einer der Wege ins Glück ist, zu pathetisch. Ne? Wie beschreiben wir mit einem Satz Hüge?
Oh, Hüge ist ein Lebensgefühl.
Sehr schön. Und Rachel, erzähl uns noch mal kurz, machst du Urlaub in Dänemark?
Oh, ich habe nie Urlaub in Dänemark gemacht. Das ist total witzig. Also ich bin eine derjenigen, die nach Dänemark gezogen ist, ohne zu wissen, wie es da überhaupt ist. Ich habe noch nicht mal was von Hüge vorher gehört. Das habe ich erst alles erfahren, als wir nach Dänemark gezogen sind. Ja, wir leben jetzt seit 6,5 Jahren hier in Dänemark in der Nähe des Roskildefjords. Wunderschön. Mhm. Im sogenannten Skjold-Ungernisland inzwischen, etwas außerhalb von Roskilde. Und ja, wir hatten eigentlich immer den Traum, ins Ausland zu kommen, mein Mann und ich. Weil wir beide entweder durch Studium oder durch die Arbeit in der Vergangenheit im Ausland gearbeitet haben. Mein Mann hat ganz viel in China, in Südafrika gearbeitet, der ist Forscher. Und ich habe Französisch studiert, ich war dann eine Zeit lang in Frankreich. Ja, und für uns war immer klar, wir waren da immer so kurz nur, dass wir gedacht haben, wir wollen unbedingt das mal ausprobieren, in einem anderen Land zu leben und dort uns was Neues aufzubauen. Wir haben aber auch Kinder, damals hatten wir zwei Kinder, haben gesagt, wenn wir das machen, dann müssen wir das machen, bevor die in die Schule gehen, damit dieser Umbruch nicht so groß ist. Und dann sind wir erstmal testweise, ich umreiße das jetzt mal ganz kurz, nach Neuseeland und Australien gereist über ein Stipendium meines Mannes, der DAAD. Das war so ein Familienstipendium, da haben wir bis auf den Flug alles andere bezahlt bekommen und haben das so ausgetestet, wie fühlt sich das eigentlich an, in einem anderen Land zu leben und ohne Familie in der Nähe, ohne das Netzwerk, was man hat und ohne die Sicherheit, die man gewohnt ist. Und danach haben wir waren danach so beflügelt, haben gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben uns aber vorher, bevor wir nach Australien, Neuseeland gereist sind, damals schon gesagt, Ach, es gibt ja auch andere interessante Stellen. Wir hatten Kanada im Blick. Also das ist ja Luxus, das zu sagen. Ne? Wir hatten die Weltkarte sozusagen aufgemacht. Welche Stellen würden uns gefallen? Wo haben wir schon mal gehört, da ist cool zu leben? Und unter anderem wussten wir vom Hörensagen, Dänemark, Kopenhagen, die haben doch ein ganz gutes Bildungssystem. Da leben die glücklichsten Menschen der Welt, haben wir dann auch erfahren. Ist auch nett. Ja, und dann tauchte für meinen Mann, ich war damals noch Lehrerin, die Stelle in Riesö hier in der Nähe von Roskilde auf. Und die passte wie die Faust aufs Auge, haben gesagt, das müssen wir machen, das müssen wir ausprobieren. Und er hat die Stelle prompt gekriegt. Wir waren gerade 4 Monate in Australien, Neuseeland, hatten gerade alle Kisten wieder ausgepackt. Und dann haben wir alles wieder zusammengepackt, die Wohnung aufgelöst und sind nach Dänemark gezogen. Und aus 2 Jahren wurden dann 6,5 Jahre. Jetzt sind wir hängen geblieben.
Total gut. Weil das gefühlt so eine Romangeschichte ist, ne? Also ich bin ja der Schreibereise ja zugetragen. Ich bin nur nicht in der Lage, diesen Roman, von dem ich träume, zu Ende zu bringen. Aber ihr könntet schon so ein Vorbild sein. Man stelle sich vor, ja, du hast die junge Familie, du hast die Lehrerin und Achtung, den Forscher und die beiden Kinder, die nach Dänemark ziehen. Das ist ein Roman, jetzt schon so. Ne? Ich muss nur einer schreiben. Aber für die, die genauso denken wie ich, die dann schnell so eine Geschichte im Kopf spinnen, sag mal ganz kurz, was dein Mann forscht. Weil mein Mann ist Forscher. Ach so. Das ist ja so ein Satz, den sagst du wahrscheinlich relativ selbstverständlich. Aber der hat eine gewisse Magie in sich. So.
Ja, oh Gott, entschuldige, klar. Er ist Geoökologe. Bitte frag mich nicht im Detail, was genau das ist. Da müssten wir ihn selber einladen. Er ist Geoökologe und er forscht zu Wasserqualität. Mhm. Und inzwischen arbeitet er mit Satellitbildern. Das ist das Einzige, was ich weiß. Als wir herkamen, hat er mit Muscheln gearbeitet. Super interessant. Mhm. Weil Muscheln, wenn du die im Wasser anpflanzt, können die Wasserqualität verbessern, weil die das Wasser sozusagen filtern. Mhm. Super spannend. Mhm. Das war das Erste, was er gemacht hat. Und dann gab es eine Folgestelle, die so gut war, dass er sich kurz darauf beworben hat und die auch prompt gekriegt hat. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier geblieben.
Super gut. Ja, vielen Dank. Also ich finde, aus meiner Sicht, ich war noch nie in Dänemark. Als Kind musste ich mal auf so einer Butterfahrt mitfahren, irgendwie von, weiß ich nicht, keine Ahnung, mit so einem Schiff. Und da gab es dann 12 freie Zigaretten für meine Eltern. Fürchterliche Nummer, da waren wir 3 Minuten irgendwo spazieren und dann war es das wieder. Also ich habe keine Erinnerung und keinen Plan von Dänemark, aber durch meine Liebe zum Norden ganz generell fühle ich da auch viel Sehnsucht. So auch immer wieder, wenn du mal Dinge erzählst. Und ich glaube, dass wir genau deswegen hier im Podcast ganz richtig sind. Ich habe dir so ein paar Fragen vorher hingelegt, die mich so interessieren würden. Das heißt, zwischendurch würde ich mal so ein bisschen in die Moderation gehen und aus unserem gewohnten Quatsch-Talk rausgehen. Ich finde zum Beispiel total spannend und da ist natürlich so eine Frage, kannst du dich überhaupt noch so richtig erinnern? Du bist jetzt wie lange da?
Ja, 6,5 Jahre. Also so. 2018 sind wir hierher gezogen.
Wie ist dir die dänische Kultur begegnet in den ersten Tagen? Und was mich auch interessieren würde, wenn du es denn halbwegs überhaupt klar bekommst, was die 3 prägnantesten Unterschiede sind. Oder ein paar, die 3 ist nicht wichtig. Ob du prägnante Unterschiede finden kannst, entweder als du kamst oder wenn du jetzt mal zurückkommst, weil du besuchst Deutschland ja regelmäßig, kulturell.
Also das war gut, dass du mir die Frage vorgelegt hattest vorher, ne? Weil ich habe gedacht, Mensch, wenn ich das jetzt im Podcast beantworten würde, ich hätte es dir nicht sagen können, weil das verschwimmt inzwischen. Also Kulturen und Sprache verschwimmen inzwischen und ich hätte dir die Unterschiede gar nicht so klar machen können, weil ich nehme manchmal sogar gar nicht mehr wahr, ob da neben mir jemand steht und Deutsch oder Dänisch spricht, weil sich das so familiär anfühlt. Das ist eine schöne Entwicklung irgendwie auch.
Ja.
Also ich fühle mich hier wohl auch irgendwie immer mehr zu Hause. Aber ich habe da ein bisschen nachgedacht und eine der Dinge, die mir relativ schnell aufgefallen sind, ist zum einen die Gelassenheit. Die Dänen sagen dann immer ganz gerne, ich bringe ein bisschen Dänisch mit, gell? Aber bitte, ich übersetze euch, keine Sorge. Die Skal nok go, das wird schon. Oder mein Lieblingswort, Pyt, ist so viel wie, ich sag's jetzt mal, scheiß drauf. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, gibt auch diesen Pyt-Knopf, den kannst du sogar inzwischen kaufen. Habe ich gesehen in irgendwelchen Touri-Läden. Das ist so eine Einstellung, ja, die Kacke ist gerade am Dampfen, aber es wird schon irgendwie gehen. Wir kriegen das hier irgendwie schon hin. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann die Ruhe und die Weite. Jetzt gehen wir mal von Kopenhagen weg. Ich wohne ja auch außerhalb von Kopenhagen. Selbst Kopenhagen, ich habe mich in Kopenhagen schockverliebt, als ich zum ersten Mal in der Stadt war. Das ist so eine entspannte Stadt. Natürlich ist im Sommer da auch mehr los und da sind viele Touristen da und so. Man sollte vielleicht nicht unbedingt am Wochenende gehen. Nun lebe ich auch auf dem Land inzwischen. Ich bin das auch nicht mehr so gewohnt. Aber da, daran erinnere ich mich, als ich aus damals Karlsruhe hierher gezogen bin nach Kopenhagen. Ich habe, wie entspannt ist bitte diese Stadt? Diese breiten Radwege, ja, die Radwege, diese breiten Fußgängerwege, die Leute haben Platz dafür. Super, super coole Stadt. Und Ruhe und Weite natürlich durch das Meer und die Nähe zum Meer. Auch die, was mir auffällt inzwischen, wenn wir nach Deutschland kommen, ist, wie flach alles gebaut ist.
Bei euch?
Ja, bei uns, entschuldige, genau. Ja, ja. Weniger dicht bebaut, also wie gesagt, wir sind jetzt nicht in Kopenhagen, weniger dicht bebaut, du hast relativ viel Platz um dich herum, viel Grün, ja, und kannst einfach weit gucken, genau. Ja, und dann halt natürlich, was für uns relevant ist, für unsere Kinder, Bildungssystem, ist auch einer der Gründe, warum wir hier geblieben sind. Es wird deutlich weniger erwartet. Natürlich gibt es hier Schwierigkeiten im Schulsystem. Wir haben auch Herausforderungen mit der Inklusion. Das ist auch einer der Gründe, weswegen ich nicht mehr als Lehrerin hier an der Schule arbeite. An unserer Schule der Kinder, da haben wir weniger Schwierigkeiten. Ich erlebe trotzdem, wenn ich das jetzt so vergleiche mit dem, was ich durch meine Neffen, Nichten, Freunde, Freundinnen erzählt bekomme, deutlich weniger Druck. Und es dadurch, weil die keine Noten haben bis zur 8. Klasse, da wird viel, viel mehr darauf geguckt, wie geht es den Kindern. Wohlbefinden steht im Vordergrund, bevor das Fachliche kommt. Also ich glaube, das sind so die, ja, so die prägnantesten Unterschiede. Am Anfang ist mir schon auch aufgefallen, da habe ich letztens auch mit einer Freundin drüber diskutiert, die Reserviertheit. Da habe ich zu ihr gesagt, ich weiß gar nicht, ich habe nach 6,5 Jahren immer noch nicht herausgefunden, ist das ein persönliches Ding oder ist das ein kulturelles Ding? Weil es kommt natürlich auch immer an, wo du bist. Als wir näher an Kopenhagen gewohnt haben, da hat es lang gedauert, bis wir Kontakt gefunden haben. Und hier auf dem Dorf, überraschenderweise, relativ schnell die Leute winken, grüßen, reden mit dir draußen. Also meine Freundin meinte, das ist absolut ein kulturelles Ding. Du gehst nicht einfach hin zu den Leuten und fängst an, mit denen zu reden.
Einer der Punkte, wo ich ganz gespannt bin, weil wir werden ja früher oder später nach Dänemark kommen. Wir sind schon sehr, sehr neugierig. Wir haben jetzt dummerweise das nächste Jahr schon wieder durchgeplant ohne Dänemark, aber das wird ja passieren. Und wenn wir uns das leisten können, wenn wir mal einen Flieger nehmen für ein Wochenende, mal schauen. Ne? Da muss man mal gucken, wie es passt. Aber wir sind beide, also Farina und ich, super neugierig auf das, was Dänemark in diesen Punkten, die du gerade so beschreibst, auch bietet. Trotzdem bin ich, um den einen Punkt mal aufzugreifen, total gespannt, wie wir ins Match kommen, weil es gibt ja Reserviertheit und Reserviertheit. Also die Reserviertheit der Norddeutschen zum Beispiel liebe ich, weil ich weiß, ich komme durch die Schale durch, wenn es gerade nötig ist, und dann kommen wir auch relativ schnell in ein schönes Gespräch. Da steht keine Mauer, sondern da ist eine Tür zu, die aber nicht abgeschlossen ist. Meistens ist sogar noch eine Scheibe drin. Und manchmal ist nur so eine Pferdetür, kennst du das? So eine halbe Tür, wo du einfach so kurz durchgucken kannst, ins Gespräch gehen kannst, damit dann irgendeiner den Rest der Tür auch noch aufmacht. Also die sind nicht so verschlossen, wie man sich das in Deutschland so erzählt. Ich als Rheinland- und Ruhrgebietskind muss ja wirklich aufpassen, nicht in jeder Situation jeden voll zu labern. Ne? Das ist, also in Baden-Württemberg bin ich ja regelmäßig.
Ist an der Mosel nicht anders, ne? Kommen ursprünglich von der Mosel.
Ja, ist das so?
Karneval? Ja, ja. Natürlich. Du redest mit den Leuten. Du redest mit dem Metzger, also geht gar nicht um den Metzger, es geht auch nicht um die Bäckerin. Du redest mit den Leuten auch im Bus. Kommt heute wieder zu spät, ist ganz normal.
Hatte ich die Mosel gar nicht so auf dem Radar. Farina und ich sprachen gestern Abend nach der Arbeit, wir sind ja beide inzwischen in Essen und in Kupferdreh, da kennt man sich halt noch. Ne? Und wenn du da im Supermarkt gehst, dann wissen die ganz genau, dass wir auch zu unseren Klienten gehören und jeder labert sich mit irgendwas voll. Dadurch dauert natürlich alles auch länger. Aber
weißt du, was ich gelernt habe über die Zeit? Das hat natürlich auch immer was damit zu tun. Erstens, was bist du gewohnt? Zum Beispiel, ich spreche ganz viel mit den Augen, habe ich gemerkt. Ich suche ganz viel Augenkontakt. Leute haben hier teilweise immer dann, gucken dann weg.
Ach echt?
Kann vorkommen. Ja. Aber ich habe gelernt, da liegt eine Gelassenheit dahinter. Also da liegt eine Gelassenheit. Insofern, das hat meine Freundin nämlich dann auch in dem Gespräch so gemeint. Er hat gemeint, da liegt eine Gelassenheit dahinter. Ich sehe jetzt, sie hat mir das Beispiel gemacht. Ich nehme jetzt mal ihr Beispiel. Ich kann ja noch unsicher sein, weil ich ja vielleicht so die Gedanken habe, ich bin ja hier nicht geboren, ich muss mir das alles noch so ein bisschen aneignen oder so. Und sie ist, deswegen nehme ich jetzt mal ihr Beispiel. Sie meinte, ich treffe jetzt eine Mutter, die ich kenne aus der Schule meiner Tochter im Supermarkt. Ich bin aber eigentlich im Supermarkt, weil ich will einkaufen gehen. Und dann ist aber, wenn der, ich sage dem anderen Hallo, aber es kann durchaus auch passieren, dass ich jetzt vielleicht vorbeigehe, ich habe vielleicht registriert, der ist da, aber ich gehe da jetzt nicht explizit hin, um Hallo zu sagen, weil dann bin ich ja so ein bisschen auch verpflichtet, ein Gespräch zu führen. Die Erwartung ist aber gar nicht da, sondern ist so eine Gelassenheit darin. Und hier sagt man, man besser sieht ein, also man ist bei sich. Ist das nicht schön? Also man ist bei sich. Man hat jetzt, man hat den anderen registriert, vielleicht winkt man kurz, aber man geht weiter, weil man macht jetzt seins und man ist ganz bei sich und beim nächsten Mal hat man mehr Zeit für ein Gespräch.
Mega schön. Das ist ja auch Hashtag Achtsamkeit total, ne? Also
voll, weil, total.
Dieser große Aspekt von Dinge jetzt mal nicht wieder herabzuwerten oder zu bewerten, spielt da ja auch viel mit rum, ne? Weil es ist ja ehrlicherweise so, du triffst dich in einem der drei Restaurants oder was auch immer bei den Hunderunden und manchmal ist ja wirklich so, dass du fokussiert bist oder einfach auch mal die ganze Zeit gesprochen hast, dann ist es auch mal gut. Und ich kann das ganz gut, ich glaube, ich kann es auch ganz charmant transportieren, das zu vermeiden, jetzt eine Stunde zu sprechen. Sogar ich. Aber im anderen Punkt ist ja so, dass wir uns ganz oft, häufig hier bei uns, verpflichtet fühlen, da ist der und der, jetzt hat er mich gesehen, jetzt muss ich hingehen, jetzt muss ich Hallo sagen. Der andere denkt das auch und so entstehen manchmal Gespräche, auf die beide Seiten eigentlich gerade gar keinen Nerv haben, weil sie was anderes im Sinn haben.
Yes,
das führt zu Spannungen, die teilweise Beziehungen crashen, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Weißt du, also das ist so eine richtige Erwartungskrankheit. Wenn ich das so höre, das finde ich, da bin ich schon zu Hause, muss ich aufpassen. Ne? Wenn ich wirklich zu Menschen sagen kann, so kristallisieren sich im Leben für mich auch Freunde raus, dass ich mit meinen Kanten kommen kann. Ich habe ja nur auch Ecken und bei aller Liebe zur Achtsamkeit und zu all diesen Dingen. Ich liebe das, wenn Menschen annehmen können, dass man sagt, voll schön dich zu sehen, das meine ich ernst. Menschen zu sehen ist immer geil. Es ist immer schön, jemanden wahrzunehmen und so. Und dann aber, nicht aus Höflichkeit, sondern weil ich das so meine. Und dann aber auch genauso, weil ich das so meine, zu sagen, ich habe gerade aber gar keinen Kopf, dann bin ich böse, wir quatschen die Tage, ich muss mal raus. Und ja, ich muss weiter oder ich muss
raus. Das brauchst du gar nicht. Das brauchst gar nicht. Da ist so, du merkst, also inzwischen merke ich es relativ gut. Das ist dann so, okay, hi, und dann geht man weiter. Oder da ist vielleicht gerade die Möglichkeit, ein bisschen ein offenes Fenster, um ein Gespräch zu führen. Aber es ist auch nicht schlimm. Da ist keine Erwartungshaltung. Und man braucht sich nicht reinzusteigern in die Gedanken, oh, hätte ich da jetzt mit dem noch mal kurz quatschen müssen?
Mega schön.
War gar kein Thema. Ja. Da, also das musste ich tatsächlich lernen. Wobei ich, wie gesagt, ich habe mich viel mit interkultureller Bildung und interkultureller Kompetenz auseinandergesetzt. Ich habe es immer ein bisschen schwer mit so Kisten oder Kessel, sagt man hier in Dänemark. Also, weißt du, so Schubladen, sagt man auf Deutsch. Entschuldige. Es wird uns öfter passieren.
Ich finde es total schön.
Sprachverwirrt.
Ich mag das.
Suche nach den deutschen Worten. Schubladen, also ich gucke immer auch natürlich nach den Menschen. Also es gibt hier, wo ich jetzt lebe, auch Menschen, die sehr offen sind und die auch viel sprechen und mit denen man schnell ins Gespräch kommt. Aber das war sowas. Das war so am Anfang, war das so ein was sich so durchgezogen hat, so ein bisschen Reserviertheit.
Cool. Was ich auch faszinierend finde, geht jetzt ein bisschen wieder weg. Das war jetzt schon Hygge total, zumindest in Teilen, ne? So. Aber was ich auch sehr faszinierend finde und wo ich extrem neugierig drauf bin, ist diese Kluft zwischen am Meer ganz weit draußen, ländlich leben und Kopenhagen selber. Das, oder Großstadt selber, muss ja gar nicht Kopenhagen sein. Wenn man sich Dänemark mal aus den Berichten anhört, es gibt einige Dänemark-Podcasts, die auch immer wieder davon erzählen, habe ich gehört im deutschsprachigen Raum. Es gibt natürlich wunderschöne, wie sie nicht alle heißen, ganz viele Fernsehsendungen, die man findet über den einen oder anderen Teil. Und selbst Kopenhagen, es gibt ja, also für mich gibt es eigentlich nur zwei Städte auf der Welt, Großstädte auf der Welt, die mich entspannen, das ist Hamburg und Paris. Warum, weiß ich nicht. Mit Vernunft hat es wenig zu tun, weil in Paris ist ja immer Drama.
Die sind auch entspannt.
Wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich.
Da ist nicht, da ist kein Perfekt. Also jetzt sind wir wieder im Schubladen-Denken, aber ich war ja viel in Frankreich, aber da ist auch vieles weniger perfektionistisch. Ist zumindest mein Erleben gewesen.
Ich glaube, die Kunst ist nicht, keine Schubladen zu haben. Die Kunst ist, sie zu bedienen, sie wieder aufzumachen, sie wieder umzuräumen und vielleicht auch große Schubladen zu haben, wo man nicht so bewertet, wo sie alle in einem Haufen liegen, diese ganzen Eindrücke und so. Und dann auch jederzeit bereit zu sein, das wieder auszuräumen. Und
also ich hatte eine ganz nette Professorin, die Frau Messerschmidt, Grüße raus, falls ihr den Podcast hört. Ich fand die so inspirierend. Die hat immer gesagt, Bilder, also im Zusammenhang zu interkultureller Bildung, die hat immer gesagt, Bilder sind ganz normal. Wir haben alle Bilder. Wir brauchen Bilder und wir brauchen diese Schubladen, weil die Welt so unübersichtlich ist. Wir müssen sie uns irgendwie einfacher machen. Das Wichtigste ist nur, auch wenn wir von kulturellen Unterschieden sprechen, wir wollen dann immer so ganz gerne, es gibt ja diese Trainings, interkulturelle Kompetenztrainings, dann schauen wir uns an, was sind die Unterschiede und achten auf die Unterschiede. Wenn ich dann den Menschen treffe, dann sehe ich nur noch das, was ich in meinem Kurs gelernt habe. Die Dänen sind reserviert oder sie sind kühler oder sie sind gelassener, sehe aber den Menschen nicht. Das Wichtige ist also nicht, keine Schubladen zu haben, wenn du mich fragst. Das ist das, was ich daraus mitgenommen habe, aber es geht ja in eine ähnliche Richtung, sondern den Menschen zu sehen. Das andere kann mir vielleicht eine Erklärungsgrundlage geben.
Es kann beim Abgleich helfen, man kann sich sicherer fühlen, obwohl man genauso auf der weiten Flur steht. Ich hatte neulich eine Weiterbildung zum Thema Autismus-Spektrumsstörung und der erste Satz ist, kennst du einen? Es gibt ja dieses deutsche Sprichwort, kennst du einen, kennst du alle? Kennst du einen, hat mir für die Behindertenhilfe, aber auch für jeden Kontakt unglaublich viel mitgegeben. Also der eine Satz war wertvoller als die zwei Tage danach. Und das ist ja auch so. Aber dennoch ist es vielleicht gar nicht so schlecht zu wissen, okay, man beschreibt die Dänen als, man beschreibt die Deutschen, da kann man ganz viel drüber diskutieren. Aber vielen Menschen hilft das, wenn sie in der Lage sind, sich einzeln abzugleichen. Und anzunehmen, dass wir manchmal Sortierhilfe brauchen oder Etiketten oder so, das ist nicht schlimm. Ne? Und
nein.
Deswegen finde ich, da hat sich aber viel passiert. Das ist viel passiert in den letzten 3 Jahren, muss ich sagen.
Ja.
An Nachjustage. Ja, durch die Behindertenhilfe ganz viel. Dadurch ganz viele neue Erkenntnisse. Schubladen sind schon okay und dass das Chaos geregelt wird auch. Also, ich habe immer ohne Termine gelebt. Ich habe jetzt diesen Terminkalender hier. Wir haben so vorher gerade schon lange gequatscht, dass wir uns Termine für Zeit auf dem Sofa machen und so. Das ist heute für mich hilfreich. Das hätte sich für 10 Jahren für mich völlig verrückt angefühlt. Ich habe bei den Fotologen mit dem Thomas rumgefrotzelt über ihn, weil er sowas schon gemacht hat, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen konnte.
Das geht gar nicht anders. Und trotzdem vergessen wir, also, wir haben 3 Kinder.
Ja.
Die haben so viele Termine.
Genau.
Wir vergessen inzwischen, natürlich vergessen wir trotzdem was, ne? Aber ohne diesen Terminkalender, den gemeinsamen.
Also gemeinsam, genau, dass du auch wirklich was, das macht ja die andere nicht zur Kontrolle, sondern um das Leben so ein bisschen in der Bahn zu halten. Nein, überhaupt nicht,
aber wir müssen ja ungefähr wissen, wann ist denn wer da und wer holt denn jetzt wen ab? Inzwischen muss man nur noch ein Kind abholen, hurra. Aber das geht gar nicht anders.
Genau.
Also wir brauchen die Struktur. Ich habe mich da auch lange gewehrt.
Genau. Und ich habe in den letzten 3 Jahren gemerkt und empfehle wirklich den wildesten Menschen, die mir sagen, boah, nee, kann ich alles nicht haben. Ich muss alles spontan machen und so. War ich mir, ich weiß gar nicht genau, 41 Jahre ziemlich sicher, dass das genauso sein muss. Inzwischen, jetzt darfst du mich gerne auslachen und ihr da draußen mit, inzwischen habe ich den Dümo, mir einen eigenen Dümo gekauft. Kennst du die Dinger? So ein Beschriftungssystem, wo so Etiketten rauskommen.
Ah, wie geil.
Kennst du die? Die hast du natürlich bei uns auf der Arbeit.
Ich habe auch so ein Ding.
Genau, bei uns auf der Arbeit hast du sie ständig überall. Ne? Da hast du Schubladen, auch so bei uns dann. Hier sind die Patienten, die Bewohnerakten und dies, das, jenes. Und wir sind im Ruhrgebiet, ein Schrank, da steht immer nur Gedöns drauf. Weil halt Kram, wie man so, wo man keine, das ist die große Schublade.
Jeder quasi. Hat eine Gedönsschublade. Genau. Ich liebe das Wort übrigens.
Ich liebe das total, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn. An meiner Sockenschublade steht Socken dran. Die hat natürlich, das ist so ein Packschrank, wo einfach ganz viele Sachen nebeneinander sind, wo du natürlich frei einräumen kannst. Und ich habe inzwischen Hoodies, Pullover, Hoodie-T-Shirts, Polos, T-Shirts mit Druck, ohne Druck. Ich habe immer, Farina saß hinter mir und hat mir den Kopf geschüttelt und sagte, was machst du denn da? Du hast keine Vorstellung davon, wie viel wohler ich mich mit diesem Schrank fühle seitdem. Und somit kann Struktur und Schublade auch ganz schön geil sein, muss man leider sagen.
Voll. Total.
Das entlastet.
Unsere Kinder, und unsere Kinder lieben das auch. Also ich habe denen natürlich Lehrerin, habe denen irgendwann auch, gerade als wir nach Dänemark gezogen sind, ne? Also bei allem Romantischen, wie das vielleicht klingen mag. Das war am Anfang ganz schön hart, weil wir gar keine Struktur hatten. Mein Mann hatte die Arbeit, ich war in Elternzeit, ohne jetzt so lange auszuholen. Aber ich habe dann für die Kinder auch so einen Wochenplan gemacht. Und ich habe vorher, bevor wir hergezogen sind, das war ein Learning aus der Reise nach Australien, Neuseeland, habe ich mir so Spielgruppen rausgesucht. Da, wo wir hingehen können, wo wir Kontakt kriegen. Und habe dann, war selber zweimal die Woche in der Sprachschule. Das wird übrigens hier von Dänemark angeboten. Wenn du hierher ziehst, hast du die ersten 5 Jahre ein Recht darauf, in die Sprachschule zu gehen und die Sprache zu lernen.
Ja.
Inzwischen wieder kostenlos. Und das heißt, ich war zweimal in der Woche in der Sprachschule. Ich habe den Kindern dann wirklich jeden Tag gezeigt, so guck, hier ist Montag, Papa ist auf der Arbeit, ich bin mit euch hier und heute fahren wir an den Fjord auf den Spielplatz. Am Mittwoch ist Spielgruppe, Mama ist da im Sprachunterricht, der Papa ist da beim Sport oder ich bin beim Sport. So, die lieben das.
Ich kann mir vorstellen, dass so eine Startzeit auch wirklich wild ist. Ne? Also ich glaube, das romantisiert auch keiner der Zuhörenden. Wir müssen das alles nicht romantisieren. Ja, retrospektiv vielleicht, aber in dieser Zeit. Ja. Ne? Neubeginne sind toll, aber da ist bestimmt auch gerade in einer komplett neuen Umgebungsstruktur, Kultur und so, das ist sicherlich herausfordernd. Aber man sieht ja heute auch die Früchte. Ne? Du hast mir erzählt, dass ihr zu Hause wart und gehört habt, dass die Kinder, die dort halt sind, so viel lernen mussten übers Wochenende, weil es werden Arbeiten geschrieben und so. Und dann hast du zu mir sowas gesagt wie: Das ist ja krass, hast du nicht gesagt, aber du hast mich darauf hingewiesen, dass du da schon verwundert warst, weil meine Kinder sollen sich wohlfühlen und am Wochenende hüggen oder sowas, hast du gesagt, ne?
Ja, die hüggen sich, das ist ja.
Ja, also chillen. Ist
ja, ja, die hüggen, die machen halt die, hier ist auch ein geiler Begriff, die nennen das Töffetil. Ich liebe dieses Wort. Töffetil ist die Zeit, wo du so, kennst du das, wenn du am Tag, du hast keinen richtigen Plan, du hast ewig Zeit. Und dann machst du halt hier mal ein bisschen sauber, dann räumst du hier ein bisschen auf und dann baust du hier vielleicht ein bisschen irgendwas, renovierst, bist du so Töffetil. Und das haben die Kinder das ganze Wochenende. Nix. Die haben vielleicht mal einen Geburtstag, wo die eingeladen sind und die Freizeitaktivitäten haben die auch, aber das ist alles relativ noch auf einem geringen Niveau, sage ich mal. Das Beste für die ist, dass sie am Wochenende den ganzen Tag im Schlafanzug rumrennen können, von morgens bis abends.
Ja, genau.
Dann habe ich gedacht, wie cool, wie entspannt ist das bitte? Also korrigiert mich bitte, ich habe ewig nicht mehr im deutschen Schulsystem gearbeitet und ich referiere jetzt wirklich nur die Beispiele meiner Freunde und Freundinnen und aus dem Familienkreis, die ich jetzt mitkriege und natürlich irgendwo vergleiche und merke halt, wow, da ist ein Druck, da ist ganz viel Druck schon in der Grundschule. Schon da und das haben die nicht. Hm. Die vergleichen hier auch, die haben andere Sachen, die sie dann vergleichen können. Natürlich sehen die, ob der Freund, die Freundin besser ist in bestimmten Bereichen, aber der Fokus wird davon ganz schnell weggenommen und das finde ich super schön.
Ja, genau, also da steckt ganz viel Sehnsucht für mich drin. Meine Freunde, alten Klassenkameraden, meine Freunde ist falsch. Die Menschen, die in meinem Alter sind, ich mache das ja wenig vom Alter abhängig, sind ja die Eltern der Kinder, die heute häufig so viel Druck haben oder vor 10 Jahren hatten. Das ist ja schon ein bisschen älter jetzt inzwischen, die Kinder. Und das war auch noch mal wilder, glaube ich. Inzwischen ist es ein bisschen ruhiger geworden hier bei uns in der Umgebung. Das kann aber auch nur an meiner Blase liegen. Das weiß ich nicht genau. Aber es gab ja eine Zeit, wo es auch noch gar nicht hinterfragt wurde, ob die Kinder 3 Vereinstermine am Nachmittag von den Eltern bekommen haben. Das wird es ja inzwischen zumindest. Und dennoch, selbst wo das weniger geworden ist, habe ich so, ne, wir müssen die Kinder vorbereiten und so. Die Angst vor der Zukunft haben wir auf die Kinder projiziert und es wird so schlimm, dass sie alles können müssen. So, das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Die Angst nicht, aber dieses Verständnis ist ein bisschen besser geworden dafür. Dennoch, in meinem Erleben übt sowohl das Schulsystem als auch die Eltern gegenseitig, die sich gegenseitig coachen, Druck auszuüben, sehr, sehr viel Druck aus. Und
ja.
Ich ganz schlimm, wenn Leute von früher erzählen, im Sinne von, das war besser, darum geht's nicht. Aber es geht darum, dass wir mehr Freiheit hatten und Zeit für uns hatten und aber auch gelernt haben, Zeit für uns haben zu können. Und da, das mag ich sehr, als du es die Tage schon gesagt hast, die Kinder sollen am Wochenende doch hüggen. Und haben nicht noch was zu lernen und müssen noch was besser werden und so. Das ist so wertvoll.
Also das ist sicherlich auch das ist auch schwierig auszuhalten, dass die Kinder Langeweile haben.
Mhm.
wenn die fünfmal kommen und sagen, oh, mir ist so langweilig und so, okay, Langeweile, da kriegst du die besten Ideen.
Ja.
Also natürlich machen wir Sachen zusammen, aber ich glaube, das war für mich, und ich will mich nicht, um Gottes Willen, nicht als Erziehungsexpertin hier hinstellen oder so, aber dieses sich selber beschäftigen, ich bin so froh, dass die das überwiegend können, dass die so geile Spiele finden.
Mhm.
Also, weil wir relativ früh darauf geschaut haben, dass wir die nicht dauerbespaßen. Ich war ja lange mit denen daheim, auch dessen geschuldet, dass wir, zum einen, weil wir es wollten und wieder, das ist kein, das macht jeder, wie er will, aber du bist ja nicht der Spielersatz für andere Kinder, zum einen. Also ich habe mich natürlich mit meinen Kindern beschäftigt, mache ich heute noch, aber mir war immer wichtig, dass die irgendwie auch mal vor sich hin puzzeln oder rumrollen oder irgendwie was weiß ich, was Kinder halt so machen. An die Decke starren, ja, und einfach eigene Ideen entwickeln können.
Und ich möchte damit ja nicht sagen, dass die es anders gemacht haben, da irgendwie, ich will sie gar nicht beurteilen oder verurteilen dafür, weil es ist, glaube ich, wie du schon sagst, auch sehr, sehr schwer, ne? Sehr, sehr schwer, aber genau, was du gesagt hast, dann bekommt man die besten Ideen und auch mal auszuhalten, dass es dann so ist und so, ist so super wertvoll, aber weil alles
ja irgendwie... Chaos auszuhalten.
Ja, auch das. Ja, auch das.
Ständig genau. Noch eine Lernaufgabe.
Glaube ich. Also da, in der Situation bin ich ja nicht, aber ich fange hier an, mit Dymos meine Sockenschubladen zu beschriften. Was meinst du, was hier los wäre? Also,
ja, das wär's. Soweit bin ich noch nicht gekommen.
Naja, siehst du mal. Ja, also das war ein sehr, sehr schönes Detail jedenfalls dieser Tage, als du das so gesagt hast. Sollen sie doch einfach hüggen und sich wohlfühlen. Hüggen. Lass uns mal versuchen, und das ist jetzt ganz bewusst keine Wissenschaftssendung, ne? Rachel und ich.
Nein,
das ist nicht. Also du kannst gerne wissenschaftliche Erkenntnisse mitbringen und so, aber ich möchte nicht die Erwartung wecken, weder an dich noch an mich, noch an, an irgendwie dieses ganze Projekt hier, dass wir Hüge in Perfektion verbreiten, weil ich habe jetzt immer schon mal ein bisschen geschaut, es wird immer anders wahrgenommen und transportiert. Das heißt, ich würde deinen Einblick in Hüge so ein bisschen rauskitzeln wollen, aber nur an der Oberfläche, weil wir ja schon überlegt haben, immer mal wieder hier im Podcast aufzutauchen. Das heißt, wir haben das große Glück, nicht heute alles raushauen zu müssen. Wir müssen nicht bis auf den letzten Satz alles wegkriegen. Wir wollen heute einen ersten Eindruck haben und dafür würde ich es gerne nutzen. Was ist Hüge? Ist natürlich so eine Frage, die ist wild. Ne? Ich will dir mal keine Frage stellen, vielleicht hast du ja eine eigene Einstiegsidee. Oder ist es das? Was ist Hüge?
Also ich habe tatsächlich, auch weil es mich nochmal interessiert hat, nochmal nachgeguckt, wo kommt denn der Begriff überhaupt her? Ich bin Sprachlehrerin, also ich liebe Sprachen. Ich gucke immer, ich liebe das auch herauszufinden, wo kommen die Worte her? Was haben die eigentlich für eine Grundbedeutung?
Voll.
Das ist immer so ein bisschen wie so eine Detektivarbeit. Und Hygge kommt eigentlich aus dem norwegischen Hyggeli. Ich glaube, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir haben so eine geile Aussprache, die Norweger, ich lieb's. Und daher kommt das eigentlich ursprünglich und das heißt eigentlich ursprünglich an etwas oder an jemanden denken oder ein Gedanke an etwas und wurde dann später zu sich wohlfühlen, geborgen fühlen, zusammen aber auch alleine. Und persönlich habe ich Hüge, erlebe ich als wirklich als ein Lebensgefühl. Das ist ein Wort, das sagen die Dänen und Däninnen selber, das kann man nicht wirklich übersetzen. Kann man sich drüber streiten, gibt es auch andere Stimmen. Ist so ein bisschen wie mit dem Wort Heimat, dem deutschen Wort Heimat. Das ist auch schwer zu übersetzen, weil es hat so viel mit Gefühl zu tun. Mhm. Also das heißt nicht, dass ich mir hier die Hüggesocken anziehe und dann habe ich automatisch Hüge, sondern es hat sehr viel damit zu tun, dass man sich in dem Moment wohlfühlt, man macht sich schön und man hat, wenn man zusammen ist, schöne, tiefe Gespräche und eine gute Zeit zusammen. Ja.
Mhm.
Genau, und es zieht sich wirklich durch die ganze Kultur hindurch, durch den ganzen Alltag hindurch.
Lebensgefühl ist ja schon mal die schönste Beschreibung, macht es total nebelig und auch ganz schwer greifbar, aber trotzdem lässt man sich genau dann darauf so ein bisschen ein. Ich habe mich vor einiger Zeit ja mal stärker mit Wabi-Sabi beschäftigt. Ich glaube, man sagt es auch ganz, Wabi-Sabi wird es, glaube ich, ausgesprochen. Wabi-Sabi. However, Japan, natürlich eine ganz andere Kultur, aber auch dieser dieses Lebensgefühl ist nicht mal eben mit einem Satz zu beschreiben. Und genau deswegen kommen wir hier immer mal wieder hin. Ne? Und genau das finde ich so faszinierend. Ich meine, klar, ne, wir hatten das Hügel-Magazin, das gibt es leider nicht mehr. Und Hügel war hier auch lange sehr, sehr Marketing besetzt. Ne? Also alles, was, ja, was, alles was beige war, war Hügel oder weiß oder in irgendeiner Form irgendwie gemütlich oder teilweise irgendwie Sachen, die wir sonst als Bohem beschrieben hätten oder die irgendwie zu einer gemütlichen Atmosphäre, da stand dann Hügel drauf, dann war es 3 Euro teurer und wurde auch 4-mal mehr gekauft. So, das gab ja wirklich eine extrem krasse Welle hier bei uns, wo Hügel ganz oben stand und so richtig wissen, was es war, das wusste halt keiner, aber es ist auch nicht so schlimm, weil es ist ja auch nicht mal eben zu greifen. Und dennoch finde ich super schön, dieses Lebensgefühl zu versuchen zu vermitteln. Und ich selbst spüre es ja nur aus dem Wunsch heraus. Nein, falsch. Ich weiß gar nicht, ob ich es spüre, aber ich habe den Wunsch, tiefer einzutauchen. Und die Berührungspunkte, die ich hatte, sind halt wunderschön. Ne? Und gerade dieses gemütliche Beisammensein, dieses Schaffen von Wohlgefühl, Geborgenheit, das sind ja alles super gute Strategien, um so besser und unfallfreier durch den Alltag zu kommen oder nach dem Unfall die Beulen schneller aus der Karosserie zu bekommen, also um das Ganze so ein bisschen schmerzfreier zu erleben. Ne? Da sind wir bei diesem Glücksatlas, finde ich irgendwie auch. Ist ja gerade ganz aktuell. Dänemark Platz 2, glaube ich. Ne? Finnland, Dänemark.
Was?
Ich meine schon.
Auf
ja.
Platz 2?
Ich meine schon. Das ist so gesehen.
Nur 2020. Platz 2.
Ja, achso, Entschuldigung. Genau. Also die Finnen sind offensichtlich, um in der Bewertung mal ganz böse zu sein, ein bisschen besser als ihr. Aber deshalb, aber Deutschland ist auf 16, glaube ich. Ja, und da kommt es halt. Ne? Da wird es halt spannend.
Okay,
also,
krass.
Ich müsste jetzt, warte mal, ich will jetzt nichts Böses erzählen. Also aus der Liste, die man mal eben findet, ist Deutschland schon rausgefallen. Wir sind halt weit hinten, ne? So, und weil einfach gerade so viel Unzufriedenheit am Start ist. Und ich glaube, mit so einem Lebensgefühl arbeitet man ja von vornherein in die richtige Richtung. Also wenn Freunde kommen, zu sagen, wir machen es uns hügelig, ist bestimmt auch eine Erwartung. Gibt es bestimmt auch Gegenstimmen, wie auch wenn ich von positivem Denken spreche, manche Menschen sagen, es ist toxisch.
Ja, nee,
kann toxisch sein, ist nicht toxisch. Ist das, was du daraus machst. Aber, oh Gott, das war ein Werbespruch, ne? Ist das, was du, wo kommt der her?
Ich weiß es nicht.
Ist, was du daraus machst.
Ich habe auch gedacht.
Aber ist ja so, ne? Also wenn jetzt hier jemand in die Tür reinkommt und wir machen es uns hügelig, dann machen wir uns einen schönen Abend, haben das auch ein bisschen so verabredet und machen uns einen schönen Abend. Gibt jetzt nicht wenige, auch nicht wenige Kindheitserinnerungen, wo sich erwachsene Menschen in meiner Kindheit getroffen haben, um den ganzen Abend über Politik zu streiten. Sie haben immerhin noch miteinander geredet, das ist ja heute anders. Aber man kann sich ja durchaus treffen ohne so eine Idee und sich immer und immer wieder völlig verrennen. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, dass das so implementiert ist und immer wieder auch so mit im Alltag schwingt.
Also ich habe gelernt, es kommt natürlich auch immer darauf an, mit wem du da sitzt, ne? Wie gut du dich kennst und weißt, wie weit kannst du gehen, mit welchen Themen. Aber ich habe tatsächlich gelernt, dass Religion und Politik ausgespart werden. Wenn wir mit den Kollegen und Kolleginnen hügen, dann gehen wir nicht so tief in die politischen Themen rein. Weil da kannst du schnell mal aneinander geraten, weil das können wir ein anderes Mal machen, aber jetzt wollen wir gerne eine gute Zeit haben. Das heißt nicht ignorieren in dem Sinne, sondern jetzt, vielleicht ist es auch eine Art Pause.
Ich empfinde das als gesund. Also wir haben da ja schon länger darüber gesprochen und ich hatte auch gut Zeit, auch mit diesen Gedanken, die ich ja von dir zum Teil schon kenne, so in meinem Kopf ein bisschen umzugehen. Und ich verstehe den Gedanken, dass Menschen sagen oder im ersten Moment so reagieren, dass man dann ignoriert oder verdrängt oder so. Aber wir sind ja nun mal auch in einer Zeit, in der sehr schnell sehr hart geurteilt wird. Also wir stehen hier in Deutschland vor den vorgezogenen Bundestagswahlen. Der Kampf, den ich bei Social Media sehe, der findet von ganz tollen Menschen, auch in meinem Follower-Umfeld, statt, um aus ihrer Sicht eine Gerechtigkeit herzustellen, zu bewahren, was auch immer. Die meisten von denen meinen das gut. Aber sie merken häufig nicht, dass wir nicht durch die Welt kommen wahrscheinlich, wenn wir nur mit Steinen werfen und die härtesten Argumente auspacken, alte Zitate von vor 10 Jahren auspacken und mit ganz harten Bandagen versuchen, Menschen zu verunglimpfen, in der Hoffnung, dass 5 unserer Follower das gleiche wählen wie wir. Ganz schwierig. Ne? Dieses Thema Politik ist ja ein ganz, ganz heißes Eisen und Ich kann schon verstehen, wenn absolut gegenläufige Positionen, die ja dann häufig auch in die Grundwerte gehen. Also da meine ich wirklich hart links, hart rechts. So, das nehmen wir mal so, ne, um mal kurz die Politik anzureißen. Dass die irgendwann ein Problem bekommen, kann ich verstehen. Aber dazwischen gibt es so viele Facetten und da neigen wir dazu, ich sage wir nur aus Höflichkeit, da neigt ein großer Teil der Bevölkerung geradezu, für den deutschsprachigen Raum kann ich das sagen, total wegzukänzeln. Also wirklich nur eine Position zu sehen, eine Partei zu sehen und alles andere nach links und rechts einzugruppieren. Also wer links von meiner Position steht, ist linksradikal, wer rechts von meiner Position steht, ist rechtsradikal und auch die Volksparteien werden gerade sehr, sehr häufig als hart links oder hart rechts beschrieben und da passieren Brüche in Freundschaften, wenn der eine SPD und der andere CDU wählt, um es mal so auf den Punkt zu bringen, die sich gegenseitig als Nazis und als Linksterroristen beschreiben. Und das bei sehr gebildeten Menschen. Und ja, wir haben eine Veränderung im Tonfall. Ja, wir haben Themen, die wir anfassen müssen, an die wir lange nicht rangetraut haben. Aber so weit darf es nicht kommen, finde ich. Und deswegen finde ich es heute gar nicht so ungesund, mal zu sagen, lass uns doch als Mensch weiter mal anschauen. Weil wenn du die Gelegenheit hast, dich über Zeitraum X, den der Mensch so braucht, hügelig kennenzulernen und nicht diese Themen auszupacken, dann übersteht das vielleicht auch. Wenn wir die Themen relativ früh haben, haben wir vielleicht gar nicht so viel von dem anderen Menschen wahrgenommen, legen das oben drüber und canceln den wieder weg. Weißt du, ich meine, und das tut uns ja, in solchen Zeiten gut. Ja, wir haben neulich auch politisch gesprochen, hatten eine Gegenposition, haben festgestellt, nee, ist eine andere Facette von all dem und so, haben voll das gute Gespräch geführt. Ich bin mir sicher, dass dieses Gespräch ganz, ganz häufig auch zu einem Bruch geführt hätte, obwohl es eigentlich am Ende ein total schönes Gespräch mit verschiedenen Perspektiven war und so. Und deswegen feiere ich sowas wie so eine Hügelgeschichte, ohne dass ich es als ein Kenn. Alles hat seine Zeit und wenn man sich erstmal Zeit nimmt, den anderen wahrzunehmen in all seinen Facetten, dann hat es vielleicht auch die Möglichkeit, so einen Unterschied zu überleben.
Ja. Absolut. Also ich habe neulich, ich höre gerade immer diesen Generationen-Podcast, Sophie und die Nütter, Sophie und die neuen Zeiten, den feiere ich total. Und da kommt immer einer aus der älteren Generation meistens und Sophie ist Generation Z. Und die dürfen sich Fragen stellen. Und da gibt es ganz viele Fragen, wo ich auch merke, was bin ich jetzt eigentlich für eine Generation, Generation Y oder so? Keine Ahnung. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von diesen Generationen-Schubladen, nenne ich sie jetzt auch mal. Und die, da ging es um Kränkelse. Was ist Kränkelse? Ja, Kränkung. Ne? Also wann fühlt sich jemand gekränkt? Haben die erstmal auch so den Begriff eruiert und der Befragte, der da war, der hat gemeint, die Schubladen und so und die Begrifflichkeiten, die heute alle kommen, alles schön und gut. Aber wir müssen doch noch irgendwie also zusammen uns angucken können und reden können.
Ja.
Wenn wir aufhören, uns zuzuhören, und nur hören, der hat das gesagt. Und dann bin ich sofort angegriffen, statt zu sehen, das ist ein Mensch. Und dann komm mit mir ins Gespräch. Ich höre dir zu. Warum bist du jetzt gekränkt? Oder warum habe ich jetzt hier eine Grenze überschritten? Wenn wir aufhören, einander zuzuhören, gibt es keine Weiterentwicklung. Dann bleiben wir stehen.
Das ist so.
Das ist ganz achtsam gemeint. Und ich meine, es gibt Grenzen, die natürlich helf mir mal gerade schnell.
Die völlig gerechtfertigt sind oder die auch gehalten werden müssen. Also man kann ja eine Grenze überschreiten und den anderen verletzen. Und da muss man diese Grenze auch irgendwie verteidigen. Was ich wichtig finde, ist, nicht sofort zu canceln, Gespräche abzubrechen oder gar nicht erst zu beginnen. Und was ich fast genauso wichtig finde, ist, dass wir in der Lage sind, und auch das kann Hüge oder wie auch immer wir es gerade nennen, ein solches Lebensgefühl kann uns dabei unterstützen, dass wir bemerken, wenn wir nicht in der Lage sind, nachdem so eine Grenze vielleicht überschritten wurde, nicht die allerletzte Grenze. Wir reden nicht vom Weltuntergang und der totalen Katastrophe, aber wenn es geknallt hat, dass wir diese Kurve kriegen. Und dass wir diese Kurve nicht nur rhetorisch kriegen, indem wir sagen, es ist gut, sondern für uns auch einen Frieden finden, mit dem anderen einen Frieden finden. Das ist alles was in der aktuellen Gesellschaft sehr, sehr krankt. Und das soll nicht die große Anklage sein, sondern das ist die große Werbung für Lebensgefühle und Lebens, ja, von mir aus auch Weisheiten, von mir aus für Postkartensprüche manchmal sogar, die einem da durchhelfen können. Deswegen zitiere ich immer mal wieder irgendwas und poste so ein Kram bei Instagram und wo ich kann und bei uns im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Weil ich glaube, dass solche Dinge uns sehr, sehr helfen können, in der Gesellschaft im Gespräch zu bleiben, genau darüber nachzudenken, was machen unsere Worte, aber zugleich uns nicht sofort wegzuwenden. Und
ja, ich rede jetzt auch hier von Meinungsverschiedenheit. Natürlich gibt es Grenzen, wenn die überschritten sind, dann sind die unverzeihlich. Ja, also das ist gar keine Frage.
Reden aber die Frage ist,
übergriffen zum Beispiel. Genau. Ich meine jetzt wirklich, wenn ich jetzt vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden habe oder ich habe dich in der falschen Person aus Versehen falsch angesprochen, weil ich es nicht wusste oder vergessen habe zu erfragen. Das ist ja heutzutage auch ein Thema. Es wird auch in diesem Podcast oft besprochen. Finde ich super interessant, nehme mal sehr viel mit. Aber ich kann nicht allen vorwerfen, dass ich es böse meine.
Genau, ein Riesenpunkt, ja, ganz, ganz großer Punkt. Ja. Diese Grenzen muss jeder für sich ausmachen. Nur trotzdem würde ich Werbung dafür machen, sie immer noch mal individuell zu hinterfragen. Weil es gibt Menschen, die haben eine sehr niedrige Grenze oder eine sehr niedrige Schwelle ab dem Moment, wo sie was nicht mehr verzeihen. Ich würde die relativ weit oben ansetzen. Ich setze sie wahrscheinlich viel weiter oben an als viele andere. Klar, ne, wenn du jetzt von einem sexuellen Übergriff sprichst und von diesen Dingen, da müssen wir hoffentlich gar nicht drüber reden. Das ist total klar. Ne?
Genau. Ich wollte es nur noch mal klären, weil
gut so.
Es kann auch missverstanden werden, genau, wenn man sowas äußert.
Genau.
Gottes Willen.
Nee, so ist nicht gemeint. Aber zum Beispiel dafür, gerade Generationen.
Ja.
Schaut hin, wer es sagt, warum er es sagt, was dahinter steht, fragt vielleicht auch nach, versucht auch zu vermitteln, weil ihr erwartet, und das geht jetzt in alle Richtungen, zu den Alten, zu den Jungen, zu welcher Generation, zu meiner Generation, sagen wir besser mal so, wir erwarten Dinge von dem anderen und wundern uns, warum der andere uns nicht versteht. Ja, weil wir gegenseitig ja unterschiedlich sind. Nicht der andere ist doof, sondern wir verstehen uns ja gegenseitig nicht. Wenn ein älterer Mensch, Mann wie Frau, ich will jetzt nicht für dieses Männer-Frauen-Ding aufmachen, obwohl das Relevanz hat, nicht falsch verstehen, aber wenn ein älterer Mensch Dinge äußert, die man heute nicht mehr äußert, muss der kein Monster sein. Dann kann es sein, dass er einfach keine Social-Media-Diskussion kennt, viele Dinge nicht hinterfragt hat, die Enkel ihn auch nicht korrigiert haben und er dann völlig verschrocken da steht, wenn alle ihn anschreien. Man kann erstmal fragen, wie hast du das gemeint? Und es gibt unglaublich viele sehr, sehr traurige und frustrierte Menschen, im hohen Alter, in jungen Jahren, die durch einen Crash mit einer anderen Generation überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Und so, das ist wieder das Ding mit, lass uns drüber reden, lass uns nicht sofort canceln. Ich habe in den letzten Wochen immer mal wieder Situationen erlebt, wo Generation A oder B, die gibt es beide nicht, glaube ich, ne, aber gar nicht mehr aufeinander zugehen, um was zu klären. Und ich stehe dann da, das war jetzt im Arbeitskontext, und sage, Sekunde kurz, warum hast denn du das nicht angesprochen? Ja, das hat ja eh keinen Sinn. Weil, und da kommt so eine Generationenbegründung. Wie du es gerade sagtest, ne, das ist ein freier Mensch, das ist, der hat einen Namen, der hat ein Leben, der hat eine Geschichte, der ist nicht eine Generation, sprich ihn halt an oder sie. Und das ist halt ein großes, großes, gefährliches Ding. Und wenn ich mir jetzt vorstelle von diesen, ja, wir haben jetzt schwarze Wolken aufziehen lassen, finde ich, so rhetorisch. Und jetzt denken wir mal wieder zurück, es kommen Menschen, denen wir entweder die Chance geben wollen, sie zu mögen und gemocht zu werden, oder Menschen, die wir schon tief im Herzen haben. Man hat wirklich darüber nachgedacht, wie können wir einen schönen Abend haben. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Manche Menschen machen ein Fünf-Gänge-Menü, schmücken den Tisch, machen sich wunderhübsch. Andere treffen sich im Jogger und schmeißen sich aufs Sofa und quatschen einfach sich durch einen schönen Abend. Das ist ja nichts weiter als, also man sagt ja, man will die Freundschaft pflegen. So, dieses Wort höre ich immer weniger und was können wir uns, so alte Begriffe können wir uns oder alte Benennungen von etwas können wir uns manchmal, finde ich, wieder höher aufschaufeln, weil eine Freundschaft darf gepflegt werden. Die muss nicht immer nur von alleine funktionieren. Klar ist das schön, ne? Man versteht sich blind, man guckt sich nur an und dann weiß man, was der andere will. Alles super, ist nicht immer so. Ne? Und dann da was für zu tun.
Das ist oft ja auch ein Eruieren, also ein Ausloten der Grenzen, wenn wir es mal so nennen wollen, ne? Weil dann gerade die Menschen, die dir nahestehen, die können ja relativ schnell über deine Grenzen
kommen. Das stimmt. Wir sind näher dran.
Wir sind näher dran, ganz genau. Genau.
Und da kommt dann wieder aber dieses, wenn wir geübt haben, über Dinge zu sprechen. Ne? Also, wenn ich an meine aller Ängsten denke, oder vielleicht auch an unsere aller Ängsten, da gibt es Menschen dabei, wo ich mir heute sehr, sehr sicher bin, dass das nicht so richtig crashen kann. Das kann Unfall geben, das kann Lärm geben, das kann Schmerzen geben. Das ist aber nichts, was man nicht reparieren kann, weil man miteinander redet und so. Und wenn man sowas fördern will, dann glaube ich, dass so ein Lebensgefühl und so eine, ja, vielleicht auch manchmal gelenkte Geschichte, das ist ja auch so ein Kritikpunkt, der manchmal kommt, total schön sein kann. Lass uns aber eins nicht vergessen. Lass uns mal drüber reden. Du da draußen hörst gerade zu und möchtest wissen, wie kann ich mir denn gezielt mal versuchen, so einen hügeligen Abend zu machen. Womit fängst du an, Rachel? Wir nehmen es mal ganz oberflächlich und fangen mal da an bei den Dingen, wo man noch nicht tief in sich graben muss. Was kann man jetzt, wenn man eine Stunde Zeit hat zum Einkaufen, was kann man kaufen gehen, um heute Abend sich den Abend ein bisschen hügeliger zu machen, als er das vielleicht vorher war?
Also ich glaube, du musst gar nicht so viel kaufen. Du musst erst einmal überlegen, womit fühlst du dich am wohlsten? Also du möchtest ja in irgendeiner Form ein Wohlbefinden oder einen Entspannungsmoment herstellen. Natürlich weiß ich nicht, was in den Wohnzimmern jetzt der Zuhörer und Zuhörerinnen da ist. Das ist auch ein bisschen schwierig zu erklären, weil sich das so durchzieht durch den Alltag. Aber ich möchte es gern versuchen, runterzubrechen auf irgendwas Materielles, wenn es darum geht. Aber versuch, Atmosphäre zu schaffen. Also zum Beispiel ist für mich wichtig, ich habe dann ein gutes Buch. Wenn ich jetzt alleine bin, gutes Buch. Ich mache mir einen Tee, ich mache den Ofen an. Schon allein der Prozess, wir haben noch so einen alten Ofen. Der muss leider auch irgendwann weg. Aber wir haben einen Ofen hier im Haus. Da mache ich mir ein schönes Feuer an. Ich nehme das Buch. Mein Mann hat jetzt eine ganz tolle neue Bank gebaut. Sitzecke mit so einer Rückenlehne. Ich kann raus in unseren schönen Garten gucken mit dem Tee, mit dem Buch. Eine schöne warme Decke und habe dann Hüge. Weil das ist Hügezeit dann. Genau. Oder mit der Familie zusammen, wenn wir am Tisch sitzen. Das wäre jetzt nochmal, also dann nehmen wir die schönen Teller raus. Also auch wenn es einfach nur normales Abendessen ist, die schönen Teller raus. Wir stellen noch eine Kerze. Kerzen ist ja übrigens ganz wichtig bei Hüge. Der Ofen ist natürlich auch schon an, jetzt gerade im Winter. Und wir nehmen schöne Gläser, auch inzwischen für die Kinder, nehme ich die Weingläser raus. Die kriegen natürlich keinen Wein, die kriegen Saft. Gingerbier für die Mama und ein selbstgebrautes Bier für den Papa. Und dann sitzen wir zusammen und Handys weg und haben wirklich den Fokus jetzt auf den Moment. So gut das mit drei Kindern geht. Ne? Wir haben auch zwei wilde Jungs, die da auch manchmal ganz schön rumrasen können. Aber wir versuchen trotzdem so Gemütlichkeit und einfach, im Dänischen wird man Nährwehr sagen, also Achtsamkeit in dem Moment zu sein. Den Kindern zuhören, was die gerade mitbringen.
Man merkt, dass ihr das viel mehr lebt, als ihr das, glaube ich, bewusst ist. So?
Mir die Frage gestellt
hast. Ja, und ich suche ja gerade nach einem Einstieg und du hast gerade die Perfektion ist ein Wort, was ich ja selber nicht benutzen möchte, aber nah an der Perfektion, ich nehme es ein bisschen provokativ, hast du gerade schon so einen hügeligen Abend beschrieben. Also worauf ich hinaus wollte, korrigiere mich gerne, ne? Also du musst immer reinschreien, wenn ich irgendwo falsch liege, bitte, aber ich erlebe viele Menschen, ich bekomme ja immer mit so einem dunklen Beispiel, um dann irgendwie ins Helle aufzulösen. Ich habe das lange verweigert und muss aber inzwischen sagen, dass ich glaube, dass das der beste Weg ist, um für sich festzustellen, oh, ich stehe auch unter dieser dunklen Wolke, ich gehe mal beiseite. Weißt du, so als Zuhörerin oder Zuhörer. Viele Menschen haben eine Wohnung. Klar geht es um Geschmack, aber die sind mehr oder weniger intuitiv dann gekauft oder bemietet. Sehen dann einen Tisch und sowas alles und wissen von den Nachbarn vielleicht, die haben das tolle Sofa von der Marke oder aus dem Möbelhaus so und so. Holen sich was das eine rein, das andere rein. Was ich sagen will, ist, es gibt nicht wenige Menschen, die noch nicht aktiv darüber nachgedacht haben oder mal nachgeforscht haben, was machen die Dinge denn mit mir? Also was gibt es für Möglichkeiten, Wohlbefinden wirklich zu steigern? So. Und da ist ja zum Beispiel dieses Thema, was macht Licht mit mir, ein sehr, sehr großes. Ich bin da intuitiv rangekommen, indem ich damals bei IKEA in meiner ersten Wohnung gefeiert habe, dass diese Papierlampen nur einen Zehner gekostet haben. Und haben mir davon 5 Stück gekauft. Hab die überall verteilt und hab dann einfach gemerkt, oh krass, ist das gemütlich. Und alle sind total ausgerastet, weil jeder hatte eine Deckenleuchte zu der Zeit. Fertig.
Ja.
Und ich hatte überall diese Papierlampen rumstehen. Wenn du das mal nachliest, was Licht mit dir macht, das ist ja totaler Wahnsinn. So.
Ja.
Und damit meine ich, bewusster zu werden, deswegen war ich beim Einkaufen übrigens tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass der Materialismus uns das Leben schöner macht. Aber in dem Fall brauchen wir ja Dinge. Wir fangen ja nicht an, jetzt Kerzen selber zu gießen, wenn wir Kerzen haben wollen, sondern idealerweise.
Es kann auch hügelig sein, Kerzen zu gießen.
Genau, aber dann in der fortgeschrittenen Situation. Ne? Jetzt hast du diesen Podcast gehört, was machst du jetzt? Und meine Antwort wäre gewesen, du darfst aber gerne sagen, wenn sie nicht cool ist. Was du gemacht hast, war ein super schöner Ausblick, auf das es kommen kann. Ich hätte gesagt, kauf dir mal einen Satz Stumpenkerzen. vielleicht, wenn du richtig Bock hast und vielleicht sogar ein Möbelhaus in der Nähe hast, vielleicht so ein schwedisches oder so, hol dir da so 2-3 Lampen mehr, als du eigentlich gerade hast. Vielleicht überlegst du dir noch, wie du die schalten möchtest und so, dann haben die Männer auch ein bisschen Spaß zum Basteln, wobei, dummes Zeug, Frauen haben genauso Spaß am Basteln, aber ich meine so mit irgendwie Fernbedienung und so, da kann man sich ja reinnörden, ne, so. Und mit solchen Dingen kannst du schon so viel gewinnen und dann natürlich, ne, einen Wein oder einen Tee oder was auch immer und bewusst, das hast du super schön gesagt, zu überlegen, was mag ich denn? Aber sich tatsächlich auch ein bisschen, also das Licht ist bei euch ja ein Riesenthema. Licht ist ja sowieso ein Thema. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen wollen. Ich habe das, ja. ich muss diesen einen Punkt nochmal vorlesen, weil ich von dem so begeistert war.
Ja.
Ich habe hier dieses Buch Hygge, ein Lebensgefühl, das einfach glücklich macht. Ne, da
oh ja, sag bitte nochmal den Namen.
Mike Wiking,
ich dachte, das ist ein Marketing-Ding, dass der Wiking mit Nachnamen heißt. Ne?
Nee, das
kann also es ist wirklich kein Angriff. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Marke. Das ist wirklich sein Nachname.
Das ist sein Nachname und der ist CEO des Kopenhagener Instituts für Glückforschung, by the way.
Super geil, oder?
Ja, genau. Ja, der hat in diesem, ja, das gibt es schon geil, das stimmt. Und der hat zum Beispiel gefragt, wie oft zünden die Dänen eine Kerze an? Ich will jetzt hier nicht mit Zahlen rumnerven, aber ein Drittel macht es jeden Tag. Ein Drittel ist jetzt nicht wenig, finde ich so, ne? Jeden Tag. Ja. Auch im Sommer dann, weil jeden Tag ist jeden Tag. Ne? Öfter als jeden Tag geht ja nicht, ne? Und von denen, die jeden Tag eine Kerze anzünden, wie viele, von denen, die überhaupt Kerzen anzünden, gibt es auch die schreiben 1 bis 3 Mal am Tag in der Woche und was der Teufel. Von denen, die überhaupt eine Kerze anzünden, wie viele Kerzen werden gleichzeitig angezündet? Ich weiß nicht, ich habe dich schon mal gefragt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber was glaubst du, wo die Mehrzahl steht, also auch wieder ein Drittel. Ja, ist ja 5%, 8% und so weiter. 33% sind, wie viele Kerzen, schätz mal?
Wie jetzt? Gleichzeitig?
Ja, also wenn du jetzt hingehst und machst dir Kerzen an und du bist ein Drittel der Menschen, die sagen, du machst es jeden Tag. Wie viele sind es dann pro Tag?
Weiß nicht.
5 bis 12.
5 bis 12.
Und das finde ich, also mehr als 5 steht hier. Ich habe dann mal weitergelesen, habe von ihm einen anderen Blogbeitrag gefunden, 5 bis 12. voll geil. Ja, so.
Ja.
Und das sind so Kleinigkeiten. Es gibt ja sogar bei euch vom Gesundheits, ist das das Ministerium, wie nennt sich das bei euch?
Die das Gesundheitsstyrelse, ja, Gesundheitsministerium. Ja.
Ich dachte immer, das Lüften wäre ein deutsches Ding, aber es wird sehr viel über das Lüften gesprochen, weil es auch nicht so gesund ist, wenn permanent überall die Kerzen brennen. Ne, so. Und da beschäftigt man sich aktiv damit, wie man dieses Kerzenhügel-Ding nicht auch noch wieder in Krankheit bringt und wie man den Menschen beibringt, dass sie viel lüften müssen, wenn so viele Kerzen an sind und so. Und was man für Kerzen kann, welche Kerze wie raucht und welche rußt und was der Teufel. Und alleine diese intensive Beschäftigung darum, während andere völlig verkrampft irgendwie in ihrem Job versuchen, noch die letzten 2 Stunden da oben drauf zu schieben, das ist halt ein Unterschied. Ne? Und sich bewusst das mal schön zu machen.
Hygge hat ja sehr viel auch damit zu tun, dass wir weniger Licht hier oben haben und gerade die Dezember, Januar oder November Monate ja auch sehr, also ich erlebe hier eine Stunde weniger Licht als in Süddeutschland. Das merke ich auch. Ich habe jeden Tag im Moment meine Tageslichtlampe wieder an, weil ich merke, wie sagt man, der Serotoninspiegel, ne? Der sinkt langsam. Ich merke das. Ich gehe raus, ich versuche so viel Tageslicht wie möglich zu kriegen, jeden Tag. Aber ich brauche auch diese Tageslichtlampe tatsächlich. Und daher kommt ja auch dieses Licht ins Dunkel hineinbringen. Also das kommt ja auch daher. Aber Hygge ist was, was man das ganze Jahr über hat. Nicht nur im Winter. Natürlich ist die Hochzeit der Hygge ist Weihnachten. Da waren wir gerade. Aber Hygge kannst du das ganze Jahr über haben.
Ja.
Und zieht sich auch sprachlich, also wie viel von Hygge und hücklich gesprochen wird, du kannst ja an alles fast Hygge setzen.
Und das ist der Grund, warum wir inzwischen uns beide ziemlich sicher sind, dass wir hier nochmal die eine oder andere Sendung machen.
Ja.
Weil ich glaube, nur so lässt sich's vermitteln, indem wir immer mal ein Stündchen drüber sprechen, immer mal ein bisschen Themen mal mitbringen, vom Thema abkommen, weil viele Themen werden immer so sehr kanalisiert dargestellt. Und dann kannst du oder hast du das Gefühl, das ist bei der Achtsamkeit auch häufig so, dass du so einem Regelwerk folgen musst, um dann zu 100% in diesem Thema zu sein. Dabei ist es ja viel, viel wertvoller, all die Dinge, die uns helfen, in den Alltag mit einzufließen und oder einfließen zu lassen. Und das.
Und da geht es ja genau ums Gegenteil. Hygge ist nicht perfekt.
Genau.
Hygge ist unformell und das lässt sich nicht kaufen. Das ist, man kann sich Dinge kaufen, um das zu unterstützen. Aber das ist ein Lebensgefühl, was du in deinen Alltag mit reinnehmen kannst.
Hast du spontan und unabgesprochen ein Zitat auf Dänisch, was zu der letzten Stunde passt?
Ja, ich habe natürlich, ich habe, genau, ich habe im Zuge dessen, dass wir über Hygge sprechen wollten, habe ich mal ein paar Dänen und Däninnen gefragt nach Hygge. Soll ich das mal vorlesen? Also ich lese es auf Dänisch vor und dann übersetze ich es euch natürlich. Sehr gerne, also ja. Die Vicky, Pädagogin von meinem Sohn, die meinte, von mir er die D mit die Rad und Deilit, den Föß, den Warmföß oder die Händler ich, aber put nur Mel Isa. Und das heißt so viel wie, das ist für mich so was Angenehmes, Schönes, das ist ein Gefühl, ein warmes Gefühl und das geht zum Beispiel nicht darum, schnell Essen in sich reinzustopfen. Also Essen ist, glaube ich, wichtig bei der Hygge auch. Wenn man jetzt gerade mit Freunden zusammen ist, dann macht man gerne ein schönes Essen, macht sich's gemütlich und verwöhnt sich so ein bisschen. Da geht es nicht darum, schnell irgendwie Sachen in sich hineinzustopfen, sondern wirklich auch ganz bewusst die Sachen zu genießen, guten Wein dazu auszusuchen, guten Aperitif, guten Digestif und so weiter, einen leckeren Dessert, Kaffee. Genau. Und Luise, das war ganz witzig, meine Freundin, die meinte, de will ja ich, oh ja, ja, densk, nur warm, dort dreck, zusammen mit Hygge-Musik. Und dann hat sie gemeint, das heißt so viel wie, das weiß ich nicht und ich bin Dänin. Irgendwas Warmes zu trinken, man sitzt zusammen und hört Hygge-Musik.
Und es gibt wahrscheinlich nicht die Hygge-Musik, oder? Es ist wahrscheinlich eine Musik, die gut tut. Oder gibt es? Ich habe eine Playlist gefunden. Es gibt Hygge-Playlists, tausende, aber bei Spotify und Co.
Aber bestimmt gibt es Hügemusik. Vielleicht irgendwie so, also jetzt ganz böse hätten wir wahrscheinlich früher gesagt, so Fahrstuhlmusik,
Panflöte,
die im Hintergrund läuft.
Okay. Also das wäre dann aber wahrscheinlich Meditationsmusik.
Ich weiß es sowas, nicht. Ne? Da müsste ich mich noch mal ein bisschen, was ja für den, also was ist ja unterschiedlich, was für jemanden Wohlbefinden erzeugt an Musik auch, ne?
Das stimmt, ja.
Der eine mag es ruhig, der andere mag Hard Rock.
Ja, aber das ist ja, genau, aber das zeigt ja wieder, es ist nur ein Oberbegriff. Es gibt nicht die Hygge-Musik, sondern es ist die Musik, die dir gut tut.
Ja, genau.
Mega.
Genau.
Vielen lieben Dank, Rachel. Wir hören uns hier wieder, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart und so lange dabei geblieben seid. Wir, jetzt finde ich gar keinen Ausstieg mehr, weil ich eigentlich noch so viel zu erzählen und zu fragen hätte. Aber wir haben uns vorgenommen,
doch, ich habe was.
Ja.
Weißt du, was die Dänen sagen würden?
Sag mal.
Die Däninnen, Entschuldigung, in Dänemark gendert man gar nicht mehr. Und ich habe das wirklich verlernt. Ihr müsst es echt entschuldigen. Die dänischen Personen würden sagen, Tak von Hygli Day. Oder Tak von Hygli Morgen. Also danke für einen hügligen Morgen.
Das ist toll. Danke dir auch. Danke, dass ihr dabei wart. Eine schöne Woche euch. Rachel, bis gleich. Bis so bald wie möglich, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey, wow, mich freut es total, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielen lieben Dank dafür. Wenn du mir bei meinem Podcast-Projekt ein wenig helfen möchtest, wenn du quasi ein kleiner Teil des Projektes werden möchtest, dann kannst du das tun, indem du die Sendung zu Ende hörst, indem du ein paar Bewertungen bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du diese Inhalte hörst, da lässt und wenn du deinen Freundinnen und Freunden digital, online, offline mit einem Zettel in der Hand oder per WhatsApp, völlig egal, von meinen Sendungen erzählst. Das wäre großartig und ich wünsche dir eine schöne Zeit bis zur nächsten Sendung hier bei Leben tut gut. Wenn du jetzt den Abo-Knopf drückst, wirst du es auch nicht verpassen. Schön, dass du da bist. Danke. Look in your eyes makes me feel
I'll find you. When I open my eyes, hope that you're by my side.